Denke. Ja. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Das ist ein spannender Gottesdienst für mich. Im ersten Augenblick habe ich so gedacht, wie wird sich das, wie passt das hier zusammen? Aber dann habe ich recht schnell das, was die Claudia am Anfang gesagt hat, einfach mit einer anderen Betonung gehört. Ich will damit das nicht in irgendeiner Weise schmälern, aber ich muss schon sagen, ihr habt es gehört, Gott hat schon auch Humor. Der Fokus in diesem ersten Teil des Gottesdienstes war ganz klar, sorget euch nicht um euer Leben, um das, was ihr essen und was ihr anziehen sollt. Und der Fokus des zweiten Teils des Gottesdienstes ist, sorget euch nicht um euer Leben und um das, was ihr anziehen sollt. Und wir haben am Schluss das letzte Lied gesungen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und im ersten Lied haben wir gesungen, wohin du gehst, wollen wir dir folgen. Also das ist damit noch nicht zu Ende, bei diesem, wohin sonst sollten wir gehen. Wir gehen zu ihm. Wir gehen zu ihm mit unseren Sorgen, aber da kommt kein Punkt, sondern da kommt ein Ausrufezeichen. Und wenn er hier diese Überschrift seht, die ich für die Predigt heute Morgen gewählt habe, dann merkt ihr, in welche Richtung dieser Doppelpunkt zeigt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Geh in deine Welt. Die Claudia hat auch in der Einleitung davon gesprochen, dass diese Welt ihr oft Angst macht. Und es ist richtig, wenn die Welt uns Angst macht, dann sollen wir zu Gott gehen. Dann sollen wir bei ihm uns versichern, wir sollen Ruhe finden, wir sollen Stärke und Gewissheit finden, wir sollen uns ausrüsten lassen, aber wir sollen dort nicht stehen bleiben. Wir sollen dann in diese Welt hineingehen. Wir sollen dieser Welt eine Botschaft verkündigen. Wir haben dieser Welt was zu sagen und wir stehen nicht hilflos, untätig, abwartend, distanziert gegenüber und sagen, naja, und wir müssen jetzt durchhalten, bis der Herr wiederkommt und dann haben wir es geschafft. Das ist nicht das, was in Gottes Herzen ist. Ich habe letzte Woche gesprochen über falsche Erwartungen. Und ich denke, an dieser Stelle haben wir vielleicht auch falsche Erwartungen. Ich hatte es in der letzten Woche verknüpft mit diesen beiden Erwartungen. Jesus vergibt die Sünden diesem Gelähmten, der von seinen vier Freunden zu Jesu Füßen heruntergelassen wird. Das ist Jesu erste Priorität. Und ich merke bei mir, dass die Erwartung stärker ist in dem, was Jesus stärker auf das gerichtet ist, was Jesus als zweites tut. Dieses nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Diese körperliche Heilung, das Wunder, das Zeichen, das Jesus dort tut. Ich habe es zugespitzt, habe gesagt, die Priorität Jesu ist die Vergebung der Sünden und Heilung von körperlicher Krankheit kommt erst an zweiter Stelle. Zeichen und Wunder im Allgemeinen. Und ich weiß, dass mancher von euch das sicherlich nicht so gern gehört hat. Und ich weiß auch, dass viele Christen in unserer Zeit, in unseren Gemeinden heute mehr Zeichen, mehr Wunder wollen und ganz allergisch reagieren, wenn jemand an der Stelle vielleicht mal was anderes sagt. Aber ich möchte das auch heute noch mal ganz bestimmt und ganz mit einer ganz konkreten Absicht auch tun. Ich denke, dass dieser Appell, dieses Betonen von Zeichen und Wunder schon seinen Grund hat. Denn es gab eine Zeit in der Christenheit, denken wir so an das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Gott Aufbrüche geschenkt hat, charismatische Aufbrüche, Menschen, die Gemeinden nochmal neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Und das war einigen zu heftig. Es war zu viel. Es war nicht kontrollierbar und deswegen wollte man sich das Ganze lieber vom Hals halten und hat das gedämpft und gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und es gab eine sehr kritische Haltung gegenüber allem übernatürlichen Wirken des Geistes Gottes. Aber ich glaube nicht, dass das heute unser Problem ist, dass das auf unsere Zeit zutrifft. Das wird nicht der Grund sein, warum Jesus heute so wenige Zeichen und Wunder wenigstens in der westlich geprägten Welt tut. Und ich höre und lese oft, wir müssen uns mehr danach ausstrecken, dass Gott mehr solche Zeichen und Wunder tut. Und dann werden wir das auch erreichen. Und ich mache da heute Morgen einfach mal ein Fragezeichen dahinter. Ist das wirklich so? Müssen wir uns wirklich danach ausstrecken oder ist der Weg zu mehr Zeichen und Wunder nicht ein ganz anderer? Wobei ich schon die Frage falsch gestellt finde, weil der Weg ist ja verbunden oder ist verknüpft mit einem Ziel. Der führt mich auf ein Ziel und das Ziel ist eben nicht das Erleben von Zeichen und Wunder. Wenn wir auf diesem Trip sind, haben wir schon den falschen Abzweig in dieser Weggabelung eingeschlagen. Ich komme persönlich immer mehr ins Nachdenken und ins Umdenken. Kann es sein, dass wir heute so wenig übernatürliches Handeln Gottes sehen, weil wir falsche Prioritäten setzen? Mir ist das aufgefallen, als ich das Markus-Evangelium gelesen habe, dass der Dienst Jesu, wie er uns in diesem Evangelium beschrieben wird, ganz klar in erster Linie ein Dienst der Predigt und der Verkündigung war. Jesus lehrte, Jesus predigte, Jesus unterwies das Volk. Heilungen, Dämonenaustreibungen und alle anderen Zeichen kommen immer erst an zweiter Stelle. Sie dienen dazu, seine Verkündigung zu untermauern, zu autorisieren und sind damit der Verkündigung untergeordnet. Ich möchte nicht sagen, dass Zeichen und Wunder unwichtig sind, dass es die nicht mehr geben soll oder ich will sie überhaupt nicht in irgendeiner Weise abwerten. Ich will nur sagen, wir müssen die ersten Dinge erste Dinge und zweite Dinge sein lassen. Auch als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und den Auftrag, den er von Gott gegeben hat, nun an seine Jünger, an die Gemeinde weitergibt, sehe ich dieselbe Priorität, die er auch in seinem persönlichen Dienst immer konsequent auslebte. Da sagt Jesus zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen das Evangelium. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Nachdem der Herr mit ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen. Sie gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Ich denke nicht, dass ich irgendetwas in diesen Text hineinlese, irgendeine Tendenz überbetone, die da nicht drinsteht, wenn ich behaupte, dass der Auftrag Jesu an seine Jünger klar und eindeutig ist. Erstens, sie sollen in die Welt gehen. Und zweitens, sie sollen das Evangelium verkündigen. Das Wirken von Zeichen und Wunder ist nicht ihr Auftrag. Auch hier sind die Zeichen der Verkündigung untergeordnet. Sie sollen das, was gepredigt wird, als wahr und zuverlässig bestätigen. Könnte es sein, dass wir heute so wenig übernatürliches Handeln Gottes in unseren westlichen Gemeinden sehen, weil es so wenig Verkündigung des Evangeliums gibt? So wenig, was Gott bestätigen könnte? Ich persönlich werde immer gewisser, dass wir diesen Missionsbefehl Jesu wieder neu hören und ihn wieder ernst nehmen müssen. Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, was es heißt, in alle Welt zu gehen, was das Evangelium eigentlich ist und wie ich es verkündige. Und das möchte ich heute Morgen in wenigen Minuten, die uns zur Verfügung stehen, einfach mal anfangen. Also ich kann ja nicht sagen, dass wir das abhandeln können, aber ich will einfach mal so einige Impulse, einige Gedanken mit euch anschauen. Erstens, was bedeutet es, in die Welt zu gehen? Zweitens, was ist das Evangelium? Und drittens, wie verkündige ich es? Erstens, was bedeutet es, in die Welt zu gehen? Woran denkst du zuerst, wenn du das hörst? Geht hin in alle Welt. Afrika, Thailand, Äthiopien, Dschungel, Eingeborene, entlegenste Gebiete dieser Welt, Entbehrungen, Essen von Würmern, Krankheiten, Seuchen. Was meinte Jesus mit Welt? Ich denke, wir können uns das, ohne irgendwas zu verbiegen, ganz einfach erklären. Das ist kein geografischer Begriff, den Jesus hier meint, sondern er meint Menschen. Wenn er von Welt spricht, meint er Menschen, nicht Orte. Er meint Menschen, die ihn noch nicht kennen. Menschen, die sich ihm und seiner Herrschaft nicht unterordnen wollen. Menschen, die nichts wissen von der Vergebung, die er ihnen anbietet. Nichts wissen von seiner Liebe zu ihnen. Das ist die Welt, in die Jesus seine Jünger aussandte. Und das ist die Welt, in die Jesus auch dich und mich aussenden möchte. Und Jesus schickt die Jünger in alle Welt. Ja? Und sie gingen in alle Welt. Und doch ging dabei jeder einzelne Jünger in seine Welt. Und das ist auch dein Auftrag. Geht hin in alle Welt bedeutet für dich und bedeutet für mich, gehe hin in deine Welt. Gott sende dich zu Menschen, die ihn noch nicht kennen, nicht wissen, wie sehr er sie liebt, nicht wissen, was er für sie getan hat. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Rhetorische Frage, ne? Bevor du gehen kannst, musst du deine Welt für dich identifizieren. Du musst wissen, zu welchen Menschen Jesus dich senden möchte. Wir alle haben viele Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen. Und die erste Herausforderung ist jetzt, unter all diesen Menschen diejenigen herauszufinden, zu denen Gott dich senden möchte. Fang an, Jesus zu fragen, wer ist es? Welche Menschen sind es, die du in mein Leben gestellt hast, damit ich zu ihnen hingehe, damit ich ihnen das Evangelium verkündige? Und jeder von uns ist verschieden. Jeder von uns ist in seine eigene Welt gesandt. Es kann tatsächlich passieren, dass wenn du so Gott fragst und so betest, dass du in Äthiopien landest, wie der Silas Porten oder wie die Patti Wolf in Thailand. Das ist durchaus möglich. Aber die meisten von uns werden wohl zu den Menschen ausgesandt werden, die ganz in unserer Nähe ganz in unserer Nähe leben. Jesus sendet uns in unsere eigene Familie. Er sendet uns zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Nachbarn, zu den Menschen, mit denen wir unsere Freizeit verbringen. Und manche von uns möchte Jesus vielleicht auch in die Öffentlichkeit senden. Das kommt sehr darauf an, wer du bist und mit welchen Gaben und mit welchem Auftrag Jesus dich aussenden. Im Moment, mit welchen Gaben er dich ausgerüstet hat und welchem Auftrag er dich senden möchte. Es kann sein, dass du auf den Straßen, auf Marktplätzen oder auf Fußgängerzonen das Evangelium predigen sollst. Aber wieder, viele von uns werden einen anderen Auftrag haben und werden das Evangelium in ihrem unmittelbaren Umfeld verkündigen. Und darauf möchte ich mich heute Morgen wenigstens mal konzentrieren. Wenn du deine Welt identifiziert hast, dann sollst du hingehen und predigen. Was bedeutet das? Ich glaube, auch hier fallen wir relativ schnell, wenn wir nicht aufpassen, in oberflächliche Vorstellungen. Ich denke wenigstens relativ schnell an Situationen wie Zeugen Jehovas, die von Tür zu Tür gehen, klingeln und den Menschen das Evangelium predigen. Das wenigstens, was sie unter dem Evangelium verstehen. Aber ich denke, zu Menschen gehen ist mehr als nur zur Tür hingehen, klingeln und dann irgendjemanden Traktat in die Hand drücken oder ihm irgendein Gespräch über den Glauben aufzuzwingen, das keiner hören will. Mich schüttelt es, wenn ich dran denke, ich müsste in dieser Weise zu meinen Nachbarn gehen und das Evangelium verkündigen. Was hat Jesus also gemeint, wenn er sagt, geht hin in alle Welt? Nun, ich bin mir wenigstens sicher, dass Jesus mit gehen mehr meint, als nur von Tür zu Tür zu laufen. Wenn Jesus uns auffordert, in die Welt zu gehen, dann meint er, dass wir uns den Menschen wirklich nähern sollen. So wie er das ja auch getan hat. Jesus ist den Menschen nahe gekommen. Sehr nahe. Und auch wir müssen den Menschen erst nahe kommen, bevor wir mit ihnen über Jesus reden können. Ich denke, in deine Welt gehen bedeutet, dass du bewusst und absichtsvoll einzelne Schritte auf Menschen hinzutust, mit der klaren Erwartung und dem klaren Ziel, an einen Punkt zu gelangen, wo sich bei ihnen tatsächlich eine innere Tür öffnet und sie sich öffnen für das Evangelium. Das heißt hingehen. Gehen ist eine Abfolge von einzelnen Schritten. Wir werden darauf später am Ende nochmal drauf zurückkommen, wenn wir nachdenken darüber, was es bedeutet, dass, oder wie wir das Evangelium verkündigen. Aber schon jetzt will ich festhalten, Jesus hat sich niemandem aufgedrängt. Und Jesus tut das auch heute nicht. Hüten wir uns davor, dass wir Menschen das Evangelium aufdrängen. Das ist nicht, was er meint, wenn er uns in unsere Welt sendet, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir hingehen in unsere Welt, bedeutet das auch, dass wir im Vorfeld überlegen, welche konkreten Schritte das sein können und das sein sollen, die wir auf Menschen hinzutun sollen, um ihnen nahe zu kommen. Und diese Schritte sollten wir uns besser nicht selbst ausdenken, sondern wir sollen erwarten, dass Jesus sie uns zeigt, dass Jesus sie uns schenkt, dass er uns durch seinen Heiligen Geist darin führt und leitet. Denn diese Schritte hin zu anderen Menschen, die sind äußerst bedeutungsvoll und sie sind 100% individuell. Sie hängen ab von dir mit deinem Charakter, deinem Wesen, deinen Vorlieben, deinen Abneigungen und sie berücksichtigen genauso den Charakter, das Wesen, Vorlieben und Abneigungen deines Gegenübers. Nicht jede Methode, in Anführungsstrichen, nicht jede Abfolge von Schritten führt in die Nähe eines jeden Menschen. Da gibt es kein Patentrezept. Bete darum, dass Gott dir Weisheit und Kreativität schenkt und gehe dann im Glauben. Die Zeichen der Bestätigung folgen denen, die glauben. Glauben ist dabei nicht ein warmes Gefühl in meiner Brust. Glauben wird daran sichtbar, ob ich tue, wozu Jesus mich auffordert. Wir haben eben den Janni und den Mike gesehen. Wenn wir uns den Janni auf einem Klettergerüst vorstellen, so wie sie das im Garten haben, und der Mike unten vor ihm steht und sagt, Janni, spring, ich fange dich auf. Dann ist uns allen klar, wie der Janni zeigt, dass er seinem Vater glaubt. Nicht dadurch, dass er sagt, Papa, ich glaube dir, du wirst mich auffangen, obwohl er das mit seinem beschränkten Wortschatz auch noch gar nicht könnte. Auch nicht durch irgendein wonnig warmes Gefühl in seinem Herzen. Nein, er springt. Und Vater fängt ihn auf. Und Jesus sagt zu dir und sagt zu mir, spring, geh in deine Welt. Ich werde dich auffangen. Gut, er sagt es etwas anders. Im Matthäusevangelium lautet das so. Jesus beendet vor seiner Himmelfahrt seine Rede mit diesen Worten. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch. Jesus ist treu und wenn er uns mit einem Auftrag aussendet, dürfen wir gewiss sein, dass er mit uns geht und uns mit allem ausrüstet, was wir brauchen. Wichtig ist natürlich, dass wir beim Gehen das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wir verfehlen den Auftrag Jesu auch, wenn wir zwar gute Beziehungen zu unseren Nachbarn haben, zu unseren Kollegen, zu unseren Sportsfreunden, aber nie an den Punkt kommen, dass wir ihnen das Evangelium verkündigen können. Und deshalb betone ich so, dass diese Schritte hin zu Menschen absichtsvoll sein sollen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Wenn ich wirklich ein Interesse an den Menschen habe, auf die ich zugehe, mit denen ich meine Freizeit gestalte, wenn ich sie nicht nur selbstsüchtig gebrauchen möchte, damit ich eine gute Zeit habe, dann muss ich dieses Ziel immer wieder neu anvisieren. Und ich gebe offen zu, dass ich häufig im Zusammensein mit meinen Kollegen oder auch wenn ich meine Nachbarn zum Frühstück einlade, das aus dem Blick verliere und zufrieden bin, dass wir einfach eine gute Zeit, dass wir Spaß hatten. Nicht, dass ich das in irgendeiner Weise schlecht reden möchte, aber es ist zu wenig. Wenn wir in dieser Welt, die uns Angst macht, wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir Jesus in diese Welt hineinbringen. Und dazu müssen wir einen Weg zu den Herzen der Menschen suchen. Das wird sich nicht von ganz alleine ereignen. Wir müssen gehen. Wir müssen Schritte tun. Schritte, die auf ein Ziel gerichtet sind. Und ich möchte mir das von Gott ganz neu schenken lassen. Ein Anliegen für die Menschen, mit denen ich täglich umgehe, mit denen ich täglich zu tun habe. Ich möchte mir sein Anliegen für diese Menschen schenken lassen und meine Zeit mit ihnen viel bewusster investieren und verbringen. Zweitens, was ist das Evangelium? Nun, Evangelium bedeutet, wörtlich übersetzt, eigentlich gute Nachricht oder frohe Botschaft, wie ihr auch immer das übersetzen wollt. Und ihr habt so viel darüber gehört, ich möchte jetzt keine allgemeine Erklärung geben, was das im Einzelnen bedeutet. Das meiste wisst ihr wahrscheinlich. Ich möchte einfach betonen, dass das Evangelium auch zwei Dimensionen hat. Diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft für Menschen hat einen ganz profanen, also einen ganz irdischen Anteil und hat einen himmlischen, einen geistlichen, einen unsichtbaren Anteil. Jesus sagt das selbst im Gespräch mit dem Schriftgelehrten Nikodemus. Da sagt er zu dem Nikodemus, und wenn er jetzt ihr sagt, meint er all die Juden und Schriftgelehrten, ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Jesus unterscheidet zwischen irdischem und himmlischem. Und es ist gut, wenn Menschen zunächst auf ganz menschlich irdische Weise erfahren und begreifen können, dass Jesus gute Nachricht für sie ist und dass Jesus gute Nachricht für sie hat. Deshalb kümmerte sich Jesus auch um die elementaren Bedürfnisse der Menschen. Er gab ihnen zu essen, wenn sie hungrig waren. Er hatte Gemeinschaft mit den Menschen, die ausgegrenzt waren, die von der Gesellschaft abgelehnt wurden. Die Gemeinde in Jerusalem speiste die Witwen und versorgte diejenigen, die bedürftig waren. Und auch wir dürfen, ja, wir sollen Menschen zuerst auf einer ganz irdisch normalen Ebene die Liebe Gottes praktisch erleben und erfahren lassen, ihnen das Evangelium verkünden, sodass sie es spüren, schmecken, fühlen können, real erfahren. Und im zweiten Schritt können wir dann damit beginnen, ihnen die himmlischen Dinge zu erzählen, wenn der Punkt gekommen ist, dass sie sich dafür öffnen. Drittens, wie verkündige ich das Evangelium? Da sehe ich einen Dreiklang. Und wir können nicht einen von den dreien rausreißen und sagen, das ist es. Und darauf konzentriere ich mich und das ist mein Ding und die anderen überlasse ich den anderen, sondern wir müssen im Blick haben, dass dieser Akkord nur dann klingt, wenn alle drei Töne gleichermaßen angeschlagen werden. Das erste ist, wir verkündigen schlicht durch unser Leben. Jesus sagt vor der Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist kein Imperativ, das ist ein Indikativ, es ist eine Aussage. Das ist so. Du bist ein Zeuge. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast und du gehst morgens in die Schule, dann geht Christus mit dir. Und wenn Menschen dich sehen, dann sehen sie Jesus. Das ist uns nicht bewusst. Und wir unterschätzen das. Und wir sehen oft auf uns und auf unsere Bedürftigkeit oder auch auf unsere Schwachheit oder gar auf unsere Sündhaftigkeit. Und ich möchte euch ein Beispiel nur kurz anreißen. Als die Kundschafter nach Jericho kamen, kurz bevor sie Jericho einnehmen wollten, die Israeliten, hatte Israel 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. 40 Jahre Wüstenwanderung, weil sie ungehorsam, starrsinnig waren, ungehorsam, ungläubig und Gott nur Mühe und Ärger mit ihnen hatte. Das ist die eine Realität. Aber was sagt dann die Hure Rahab zu den Kundschaftern? Wir haben gesehen, dass ihr ein Volk seid, mit dem Gott ist. Und wir haben keine Chance gegen euch, weil ihr Gottes Volk seid. Das kriegt man nicht zueinander. Aber das ist die Realität des Heiligen Geistes in dir. Ich will damit nicht sagen, dass es keinen Unterschied macht, dass es keine Rolle spielt, wie wir leben. Doch, aber wir dürfen uns ausruhen oder wir dürfen ruhen in dem Wissen, dass der Geist Gottes durch uns wirkt und durch uns hindurch Menschen erreicht, auch wenn wir ungehorsam sind. Wir brauchen nicht auf unsere eigene Perfektion setzen, sondern wir dürfen auf die Gnade Gottes an der Stelle setzen. Wir dürfen uns also darüber freuen. Das ist der unbewusste Teil. Aber ich habe es eben, glaube ich, schon ausreichend betont, dabei soll es nicht bleiben. Es soll auch der zweite Teil kommen. Alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Das ist eine Zielsetzung, die ist hoch und ganz hoch angesetzt, ich weiß. Der Liederdichter Terstigen formuliert es, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Ja, ich weiß, das ist doch unmöglich. Wer soll das schaffen? Du hast recht, du kannst das nicht tun. Aber erinnere, für die letzten Sonntag da waren, erinnert euch an den reichen Jüngling. Der kam auch zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Dass die Königsherrschaft Gottes in meinem Leben für Menschen sichtbar und erfahrbar wird. Und Jesus sagt ihm, was er tun soll, aber indirekt sagt er ihm, du kannst das nicht tun. Und den Jüngern sagt er, es ist unmöglich bei Menschen. Aber bei Gott ist es möglich. Und das ist es, wozu ich uns ermutigen möchte, dass wir dieses Ziel nicht schmälern, dass wir nicht sagen, oh, okay, vielleicht 10% von dem, was ich denke und tue, oder 5, damit muss Jesus zufrieden sein und dafür muss ich mich schon anstrengen. Nein, alles, 100%. Und dann sage ich, Herr, ich kann das nicht. Aber ich möchte, dass du durch deinen Geist in mir das bewirkst, dass wir dorthin kommen. Verkündigung durch unser Leben. Zweitens, Verkündigung durch unsere Werke. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Das ist eine schöne Übersetzung. Hast du das schon mal so auf dein Leben angewandt? Du bist Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Und in Matthäus 6, Vers 15, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott hat gute Werke vorbereitet, die wir ausführen dürfen. Und damit verkündigen wir die Botschaft von der Liebe Gottes. Einfach durch das, was wir tun. Das ist dieses irdische Evangelium, diese anfassbare Liebe Gottes zu den Menschen. Und das ist wichtig. Das können wir nicht einfach beiseite lassen. Ich kann nicht immer nur mit meinen Nachbarn meckern, weil sie den Müll nicht richtig an die richtige Stelle stellen und weil sie ihr Fahrrad da stehen lassen und weil sie das Treppenhaus nicht ordentlich putzen. Und dann plötzlich komme ich zu ihnen und will ihnen was von der Liebe Gottes erzählen. Ich meine, das merkt man sofort, dass das nicht geht. Deswegen habe ich den Leuten auch nichts erzählt, solange ich so mit ihnen umgegangen bin. Drittens, Verkündigung durch unser Reden. Natürlich verkündigen wir das Evangelium auch mit Worten. Aber dieses Predigen, diese Verkündigung mit Worten ist nur ein Teil der gesamten Verkündigung. Und wir dürfen sie nicht über, aber auch nicht unterbewerten. Wir müssen uns klar machen, bevor die Zeit hierfür gekommen ist, müssen im Allgemeinen viele Schritte vorangegangen sein. Viele bewusste, absichtsvolle, erbetene, von Gott geschenkte Schritte in die Nähe eines Menschen hinein. Dann ermutigt uns Petrus, wenn wir diese Bedingung erfüllen, dann sagt er, wenn man euch nach der Hoffnung fragt, dann seid zur Rechenschaft bereit. Antwortet freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Wenn wir in unsere Welt gegangen sind, wenn wir die nötigen Schritte getan haben, wenn wir den Menschen durch unser Leben und unsere Werke die Liebe Gottes nahegebracht haben, dann dürfen wir auch warten. Warten, bis wir gefragt werden. Nur wenn wir die ersten beiden Schritte, die ersten beiden Dinge nicht getan haben, dann ist Warten das Falsche. Dann müssen wir uns aufmachen und erst die Vorarbeit leisten, damit es Sinn macht, auf diese Frage zu warten. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus. Wir suchen eine offene Tür. Wir warten auf eine offene Tür. Und das finde ich so wichtig. Ich denke, dass viele von uns noch aus alten Zeiten so dieses Haudegen-Evangelistentum mitbekommen haben, gepredigt bekamen. Es ist die beste Botschaft und zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit hau zu. Ich will nicht sagen, dass es für manche Menschen vielleicht, dass Gott die so führt und dass die Gott so begab, dass das das Richtige war für sie. Aber als allgemeinen Ratschlag für jeden halte ich das nicht für angemessen. Paulus sagt es selbst: Vergesst nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Selbst Paulus bittet um Fürbitte anderer, dass sich eine Tür öffnet für das Evangelium. Er drängt das nicht auf, er zwingt es keinem auf. Jesus war ein echter Gentleman. Und wir brauchen uns seiner und seines Auftrages nie zu schämen, wenn wir den Auftrag recht verstehen und recht ausführen. Ich möchte euch aber jetzt nicht entlassen ohne eine sogenannte Challenge, sagt die junge Generation. Herausforderung, würde man auf Deutsch sagen. Ich möchte euch entlassen in diese Woche, obwohl es Ferien sind, mit einer kleinen Hausaufgabe. Es ist keine kleine Hausaufgabe, es ist eine gewaltige Hausaufgabe, wenn man darauf schaut, was es bedeutet und was daraus werden kann. Aber für dich ist es nicht viel Arbeit. Es braucht nur viel Wille und Verbindlichkeit. Ich schlage dir vor oder fordere dich heraus, Gott zu bitten um 5 Namen aus deinem Leben, aus deinem Umfeld, deinem Arbeitsumfeld, deinen Nachbarn, Menschen, die du auf der Straße triffst, beim Sport oder wo auch immer. 5 Namen und schreib dir die Namen auf. Und dann fang an, für diese Menschen zu beten. Bete um Schritte. Wie könnten diese Schritte zu diesen Menschen aussehen? Und mach das 5 Minuten täglich, nicht 5 Minuten für jeden, das wären 25 Minuten, das schafft kein Mensch. Ich habe das schon probiert, Leute, 5 Minuten, das ist schon nicht einfach, das durchzuhalten. Und 5 Tage die Woche. Das ist gut, weil wenn du dann mal vergisst, dann darfst du es nochmal vergessen und hast es trotzdem geschafft, wenn die Woche vorbei ist. Und dann machst du das 5 Wochen lang. Und dann frag Gott, wie es weitergeht. Ob das wirklich die richtigen Leute waren oder ob du vielleicht den einen oder anderen auswechseln sollst. Und dann bewege dieses Anliegen absichtsvoll in deinem Herzen. Und ich bin sicher, du wirst plötzlich, wenn deine Freunde dich anrufen, wir treffen uns heute Abend zum, keine Ahnung, Kegeln oder Radfahren oder was auch immer, du gehst mit einer anderen Perspektive in dieses Treffen. Du wartest auf Gelegenheiten. Du suchst die Möglichkeit, vielleicht durch ein Wort, durch ein Gespräch, einen Schritt näher zu kommen. Einen Schritt näher zu dieser Tür, die sich vielleicht öffnet. Ich würde mir das für mich wünschen, dass das wirklich mein Denken neu bestimmt und neu prägt. Und ich würde mir das wünschen, dass das auch für uns als Gemeinde unser Denken, unser Handeln ganz neu prägt und bestimmt. Amen.